Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de.
Die 89. Saison in La Liga geht mit einem furiosen, dramatischen Feuerwerk zu Ende. Europa League Abstieg. Hui, es hat gebrannt in den Stadien in La Liga und ich bin froh, dass ich habe natürlich nur das Spiel von Real Madrid bei Leganés geschaut. Das war natürlich auch nicht so langweilig. Alex, du hast die Goalzone geschaut und lebst du noch?
Ich habe die Goalzone bei der Zone geschaut. Schöne Grüße an die Kollegen und ich bin fix und alle gewesen gestern. Also so einen dramatischen Schlusspunkt. Natürlich Konferenz spitzt natürlich nochmal alles zu, weil so viele Spiele auf einmal sind, aber viel dramatischer kann es kaum sein. Also ich habe wirklich geschwitzt vor dem Fernseher. Es war einiges geboten gestern.
Bei Getafe ging es ab. Natürlich ging es um den Abstieg ab. Das haben auch die geschaut, die Leganés irgendwie die Daumen gedrückt haben. Ich ja fast auch noch, dass sie das Ding noch machen. Aber es hat irgendwie nicht sein sollen. Sie haben es dann auch im Endeffekt selbst vergeigt und 3-4 Top-Chancen noch ausgelassen in der Schlussphase. Darüber reden wir heute alles in dieser Folge. Das ist jetzt unsere 45. Folge Tiki-Taka. Hallo ihr da draußen. Gleich auch schon mal an euch die Info. Wir wollen dann in dieser Woche nochmal eine richtige Rückschau auf La Liga aufnehmen, bezüglich Team der Saison auch, was so die Momente in der Saison waren, Tor der Saison, was auch immer, auch gerne dann mit euren Fragen. Jetzt heute in dieser Folge geht es nochmal primär natürlich um den Liga-Abschluss, um die Entscheidungen, die auch gefallen sind und ich fange da erstmal mit ein paar spannenden Statistiken an. Ich hatte ja schon mal angedeutet, es ist jetzt das zweite Jahr in Folge, also seitdem Cristiano Ronaldo weg ist, dass die 1000-Tore-Marke nicht gefallen ist. Jetzt steht, La Liga ist mit 942 Toren zu Ende gegangen. Das ist der niedrigste Wert seit 2006-07. Damals gab es genauso 942 Tore. Also zeigt, wenn Ronaldo nicht da ist, dann ist Messi nicht so ganz angestachelt. Messi wird älter, aber natürlich auch dieser Schlusssport. 11 Spieltage in 5 Wochen. Da haben eben nicht nur Real Madrid und Barcelona öfter mal nach dem 1-0 gesagt, reicht, wir müssen Kräfte sparen. Zeigt das schon ganz gut. Aber auch so, Messi, Pichichi, Alex,
der siebte in Folge, neuer La-Liga-Rekord.
In Folge sogar?
Nicht in Folge, insgesamt. Vierte in Folge, glaube ich. Ja. Der vierte in Folge, der siebte insgesamt. Du siehst, ich bin noch ganz durch.
Ja, Suarez war ja zwischendurch mal und Cristiano sowieso.
Genau. Es ist der vierte in Folge, der siebte insgesamt, neuer La-Liga-Rekord. Also bisher hatte Telmo Zarra und Messi hatten die 6 gemeinsam. Und jetzt eben alleiniger Rekordhalter, also auch da wieder Messi. Ja. Unfassbar, oder? Der Junge.
Ja, unfassbar. Hätte ja dann doch nochmal spannend werden können, aber durch seinen Doppelpack am letzten Spieltag hat das dann eigentlich entschieden. Da hätte Benzema dann, glaube ich, 4 oder 5 gebraucht. Benzema bleibt jetzt bei 21 als Zweiter hinter Messis 25 Toren zurück. Aber trotzdem spannend. Es ist, glaube ich, der schwächste Wert seit, wo habe ich es stehen? 25 Tore Messi. Seit eben auch dieser Saison 2006-07, als es eben auch nur 942 in der Liga gab. Damals Ruud van Nistelrooy ebenso 25 Tore und seitdem gab es immer mehr Tore. Natürlich einmal Ronaldo mit 48 Toren, Messi in der Saison 11-12 mit 50 Toren sogar. Ja. Die Zeiten sind lange her, jetzt mit 33 Jahren. Messi ist dann auch nicht mehr so der Alte.
Ja, übrigens einen zweiten Rekord hat er auch gleich aufgestellt. Einen eher inoffiziellen, denn dafür gibt es keine Trophäe. Er hat jetzt 21 Assists auf dem Buckel. Das ist auch wieder ein neuer La-Liga-Rekord. Bisher hielten Xavi und er selbst mit 20 also vor diesem Spieltag, war 20 die Bestmarke, jetzt eben 21 Torvorlagen zu 25 Toren, also auch da zweimal 20 plus, auch das ist ein inoffizieller Rekord, das haben glaube ich nur er und Thierry Henry in allen europäischen großen Ligen geschafft.
Da, ach, insgesamt?
Genau, in beiden bei beiden Marken über 20 plus zu sein, also auch da wieder unfassbare Zahlen von Messi. Er lässt nicht locker, er will da Rekorde um Rekorde einsammeln und schafft das auch.
Auch wenn er das nicht immer in jedem Spiel zeigt, jetzt ja natürlich primär Elfmeter, Freistöße, aber jetzt endlich dann gegen...
Endlich wieder aus dem Spiel heraus,
alle, ja. Alles auch mal wieder aus dem Spiel heraus.
Genau,
nach
genau,
Mallorca, stimmt. Dann 9 Spiele Pause. Wo wir gerade bei Torschützen sind, es gab in dieser Saison nur, oder schätze erstmal die Zahl, wie viele Hattricks gab es in dieser Saison? Es ist unfassbar wenig eigentlich.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, wahrscheinlich nicht so viel. Also Messi wird schon einen haben, würde ich jetzt fast schon schätzen.
Messi hatte noch? Drei. Das
drei, doch schon drei, mal vor. Okay. Wer könnte denn noch einen haben? Hat Benzema einen Hattrick hingelegt?
Nee.
Wer
könnte denn? Ramos auch nicht.
Moreno, glaube ich, hat einen Hattrick, oder?
Nee.
Auch nicht. Boah, nee. Da wird's schön.
Also es waren nur 4 Hattricks. Und wenn Messi schon 3 hatte, dann bleibt nur noch einer übrig. Okay. Also insgesamt auch nur 2 Hattrick-Schützen. Und der kam, da erinnerst du dich gleich dran, von Betis, Joaquin.
Ah, stimmt, ja, klar.
Ne, hatte einmal, ich weiß nicht, vielleicht sogar gegen Bilbao oder
ja,
so.
Ja, natürlich, das war große, auch in unserem Fokus, in unserer Berichterstattung. Aber du siehst, das ist lange her, die Corona-Pause hat einiges an...
Es ist die längste, natürlich auch irgendwo die traurigste Saison in La Liga, die jetzt mit 11 Spieltagen ohne Fans zu Ende gegangen ist. Aber sie ist zu Ende gegangen und da können wir dann doch froh sein. Und ich denke, es ist ohne Zwischenfälle verlaufen. Da hat sich natürlich La Liga auch einiges von der Bundesliga abgeschaut. Also das ist soweit okay. Wenn wir schon da beim Thema Geisterspiele sind, da ist ja spannend die Bilanz. Was hat sich verändert bezüglich Auswärtssiegen? Also es gab 111 Spiele ohne Fans und davon 36 Auswärtssiege und 45 Heimsiege. Das hat jetzt erstmal noch nicht viel zu sagen, aber die Spiele mit Fans, das waren 269 bei 129 Heimsiegen, 65 Auswärtssiegen. Da ist die Bilanz klar. Nur 24% Auswärtssiege mit Fans. Und jetzt ohne Fans gab es 32% Auswärtssiege. Also hat dann doch auch einen Anteil gehabt oder eine Auswirkung eben ohne Zuschauer. Wurde es auch für die Absteiger schwierig und ja, Real Madrid sowieso auswärts stark geblieben und hatte dann auch erst recht daheim keine Probleme mehr. Also mehr Auswärtssiege ohne Fans als mit Fans.
War ja so zu prognostizieren, wenn man... Also überraschend ist es nicht. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass vielleicht die Zahl sogar noch ein bisschen höher ist. Ich glaube, in Deutschland, in der Bundesliga war die so krass hoch, ne? Dass da kaum noch Heimsiege gab. Also in La Liga war es humaner, sage ich mal. Aber ja.
Ja, stimmt. Bundesliga gefühlt noch mal höher gewesen. Ja. Das finde ich vielleicht nur mal raus bis zum, weiß nicht, Donnerstag, Freitag, wenn wir unsere Saisonrückschau aufnehmen. Noch mal ein paar andere Zahlen, nur schon mal als Teaser. Es ist die Saison mit den meisten Elfern. Es müssten jetzt 147 gewesen sein. Der Rekord lag bei 137. Das war die Saison 89-90. Und Videoschiedsrichterszenen gab es jetzt 145 in dieser Saison. Das sind einige mehr als in der Vorsaison. Damals waren es 113. Zeigt schon mal, dass da irgendwie doch mehr passiert, dass die Stürmer sich drauf einstellen. Die meisten Punkte durch den Videoschiedsrichter hat. Kommst du da drauf? Das schaffst du nicht. Welche Mannschaft?
Die meisten Punkte durch die, ich meine, das hatte ich sogar gelesen. Wer war es denn? Es war nicht Real Madrid.
Nein. Eigentlich, ich sag's dir, ist die Mannschaft, die meisten Punkte hat und die Mannschaft, die meisten Abzüge so gesehen durch den Videoschiedsrichter hat, kommen aus der gleichen Stadt.
Dann gehe ich auf die Stadt Sevilla.
Nein.
Na, schade.
Valencia. Levante ist wohl der Profiteur vom Videoschiedsrichter mit 5 Punkten, die der Videoschiedsrichter da in der Summe gegeben hat. Und Valencia, der FC, mit den 6 Punkten Abzug, so gesehen, in der Bilanz. Das nur schon mal so vorab. Wir stürzen uns dann jetzt mal rein in den Abstiegskampf. Oder hast du noch vorab generell was?
Nee, komm, lass uns den Abstiegskampf loslegen, denn der war hochdramatisch. Also ich habe mitgefiebert, so paradox das klingt, mit 2 Mannschaften gleichzeitig. Also ich drückte beiden Mannschaften gleichzeitig die Daumen, Das ist völlig paradox, denn die Mannschaften waren Celta Vigo und Leganés, also just die Kontrahenten gegen den Abstieg. Aber ja, ich war hin und her gerissen, so spannend war das gestern.
Ja, und es hat sich in Anführungszeichen nichts da in der Tabelle geändert. Celta bleibt 17., also auf dem rettenden Ufer, und Leganés muss eben den Gang in die zweite Liga antreten, nachdem man 2016, glaube ich, das erste Mal überhaupt in La Liga aufgestiegen ist. Jetzt dann 3-4 Saisons immer Erstklasse gewesen, aber der Vorstadtclub in Madrid muss sich vorerst verabschieden. Hoffentlich sieht man sich da bald wieder, aber ja, Leganés hat es dann sich auch ein bisschen selbst verbockt. Also immerhin zweimal die Führung von Real Madrid ausgeglichen, früh Ramos mit dem Kopf getroffen, schlampig verteidigt von Leganés, dann auch Asensio nach einem geilen Isco-Pass zur Stelle gewesen, aber dann eben erst war es Brian Gil, der da Areola getunnelt hat, und dann später nochmal Assalé mit dem späten 2:2, und dann hatte man noch irgendwie die Top-Chancen, Aviles zweimal irgendwie fast schon freistehend, ja, nicht den Ball richtig getroffen und der Ball ging ins Tor aus, und dann auch noch natürlich Oscar Rodriguez in der 96. Minute da aus 18 Metern. Ich glaube, im Training macht er da 5 von 10 mindestens, wenn er da zum Abschluss kommt. Also dramatisch schon mal da, Leganés, weil ein Tor hätte ja gereicht, denn Celta hat es ja nicht besser gemacht parallel.
Ja, tatsächlich war das der Matchball von Oscar Rodriguez, und er hat ja so eine unfassbar starke Schusstechnik, also ich würde sogar sagen, 8 von 10 macht er da locker im Training. Ja, ja. Ich glaube auch, das war sogar ein bisschen näher dran. Ich meine, er wäre schon im Strafraum gewesen, also so 14, 15 Meter, glaube ich, wirklich ein freier Schuss, und er will auch das habe ich nicht ganz verstanden, er will wirklich den Winkel anvisieren, anstatt ihn einfach nur ins Eck zu schießen, also einfach Messi-mäßig quasi platziert ins lange Eck. Wenn der ja mit deiner guten Schusstechnik wuchtig geschossen ist, kann der Torwart ja da kaum was machen, und er wollte ihn dann aber unbedingt in den Winkel zirkeln und schießt ihn dann übers Tor. Also es war wirklich eine riesige Chance, und wenn der drin ist, hält Leganés die Klasse in der 96. Minute. Also so dramatisch war es im Endeffekt kann man fast schon mit einem verschossenen Elfmeter vergleichen, würde ich jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Klar, du kommst aus dem Speed heraus, aber für Oscar war das wirklich wie ein Elfmeter fast schon. Also boah, das war bitter. Und Celta halt riesen Dusel gehabt, denn wenn du Espanyol am letzten Spieltag nicht schlagen kannst, die haben, glaube ich, 7 Spiele am Stück verloren, 8 irgendwie sowas.
So ungefähr, ja.
Und ich glaube, 4 Spiele am Stück kein Tor geschossen, gut, Tor haben sie auch wieder keins gemacht, aber Leute, ey, Celta, da musst du doch eigentlich gewinnen. Also tatsächlich in diesem Spiel alleine hätte Celta ja den Abstieg quasi verdient gehabt und hatte einfach riesen Glück.
Ja, da gibt es dann vielleicht doch keinen Fußballgott, kein Karma im Fußball. Wir hatten ja schon oft angesprochen, von wegen Celta konnte von diesem Nottransferrecht Gebrauch machen, weil sich der Ersatztorhüter verletzt hat. Holt dann Stürmer Nolito aus Sevilla. Nolito hat noch 2-3 Türchen gemacht für Celta, also schon durchaus geholfen beim Klassenerhalt. Jetzt war gesperrt auf der Tribüne, hat mitgefiebert, sich bekreuzigt und gebetet. Aber es hätte für mich schon, wäre schon eigentlich fair gewesen, wenn Leganés, die selbst ja Enesiri verloren haben und dann auch Braithwaite verloren haben an Barca, wenn die es noch geschafft hätten. Aber sie hatten es selbst in der Hand. Celta war wieder schwach gegen Espanyol. Bei Espanyol gab es ja sogar noch ein aberkanntes Tor. Embarba hat da getroffen, so kurz vor dem Halbzeitpfiff. Aber auch kurios, hat man so auch noch nicht gesehen, glaube ich, in dieser Saison. Die Vorlage kam quasi vom Schiedsrichter oder zumindest der Pre-Assist. Der Ball ging dann zu Voulet, der hat Embarba dann den Schuss aufgelegt, aber weil der Schuss oder der Pass eben so entscheidend abgelenkt wurde vom Schiedsrichter, der jetzt mittlerweile nicht mehr Luft ist, musste das Tor durch den Videoschiedsrichter aberkannt werden. Kann man schon so entscheiden.
Riesige Kontroverse sogar, weil der Schiedsrichter das Tor hat zählen lassen. Die Celta-Spieler haben sich enorm echauffiert, und in der Wiederholung konntest du dann genau sehen, warum. Weil der Pass vom Espanyol-Spieler höchstwahrscheinlich von einem Celta-Spieler abgefangen worden wäre. Der hat also schon den Ausfallschritt gemacht, um den Ball abzufangen oder abzulenken oder abzugrätschen, wie man es auch nennen will. Und just vor ihm wird dann der Schiedsrichter angeschossen, und dadurch geht der Ball nach rechts statt nach links, also quasi um den Celta-Spieler rum. Dadurch bleibt Espanyol im Ballbesitz. Also ohne Schiedsrichter hätte höchstwahrscheinlich Celta eben da den Ball gewonnen. Deswegen hat der VAR interveniert und ihm gesagt, ja, da musst du nochmal selbst drauf schauen, denn nur wegen dir ist Espanyol im Ballbesitz geblieben, und dann muss der Schiedsrichter eben abpfeifen.
Ja.
Wenn sich nichts geändert hätte, also wenn der Celta-Spieler da nicht wäre, sondern der Ball so oder so bei Espanyol bleibt, dann hätte das Tor gezählt. Mhm. Aber eben dadurch, dass sich quasi so gesehen der Ballbesitz gewechselt hätte oder hat, weil du eben davon ausgehen musst, dass Celta den Ball erobert hätte, hat sich der Schiedsrichter das Ganze am Monitor nochmal angesehen, weil das eben nicht scheinbar nicht wahrnehmen konnte. Also die Ballberührung hat er natürlich gespürt, aber er hat halt wahrscheinlich nicht wahrgenommen, dass sich der Ballbesitz quasi geändert hätte. Hat sich's angeschaut, auch da hat es wieder 3 Minuten gedauert. Also ich glaube sogar der Anpfiff wurde schon ausgeführt, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Also man dachte erst, das Tor zählt und dann hat er es nochmal zurückgenommen und dann zählte das Tor nicht. Also ein unglaublicher Aufreger und ja, hohe, große Kontroverse. Also auch bei mir war wieder der Puls auf 180.
Ja, das hätte es nochmal schwieriger gemacht für Celta natürlich. Die wären dann punktgleich gewesen im Falle einer Niederlage mit Leganés. Dann aber, glaube ich, Alex, wie war das
dann direkt im Vergleich? Trotzdem Celta die Klasse gehalten, doch, weil der direkte Vergleich unentschieden endete. Ja. Und dann zählte die Tordifferenz und da hat Celta minus 12 und oder dann hätten sie minus 13 gehabt und Lega hat minus 21. Also ja, gut. Hätte nichts geändert am Outcome, wenn Celta verloren hätte, aber ja, allein wenn Leganés mitbekommt, dass da nicht nur unentschieden steht, sondern dass die sogar hinten liegen, könnte es ja Lega auch nochmal nehmen. Ja. Ein bisschen in Luft geben, ne? Also natürlich. Also wirklich eine krass strittige Szene in dem alles entscheidenden Spiel, wo der Schiedsrichter quasi wieder mal falsch entscheidet, der auf dem Platz und korrigiert werden muss vom VAR, weil er die Regeln nicht richtig kennt oder weil er halt die Situation nicht richtig wahrnimmt, obwohl er den Ball selber spielt. Also auch wieder bezeichnend, Drama pur und auch wieder bezeichnend. Und wir werden später eh noch drauf zu sprechen kommen. Bezeichnend für die Leistung der Schiedsrichter in La Liga in dieser Saison, die nicht gut ist einfach.
Aspas selbst hatte dann noch in der 96. Minute das Tor zum Sieg auf dem Fuß, aber hat knapp das lange Eck verfehlt, also auch da Drama pur, wie auch Rafinha auf der Tribüne rumgesprungen ist, aber es hat dann eben für Celta gereicht, weil Leganés mal wieder gezeigt hat, dass man eben die zweitschwächste Offensive in La Liga ist, immerhin 2 Tore mal gemacht.
Ja, immerhin.
Und auch die Form bestätigt, die hatten ja vorher schon 10 Punkte aus 4 Spielen, also 3 Siege, eine Unentschieden, jetzt das 2. Unentschieden noch dazu. Das ist schon auch eher ungewöhnlich für einen Absteiger, der eigentlich keinen Stürmer wirklich hat. Oscar Rodriguez war ja jetzt, glaube ich, sein Comeback-Spiel, nachdem er verletzt war. Aber ja, Real Madrid hätte sich, glaube ich, nicht mehr so gewehrt, wenn da noch das Gegentor gefallen wäre. Da hat dann auch ein bisschen die Motivation gemangelt. Mhm. Vasquez hier als Rechtsverteidiger, naja, ein sehr gebrauchter Tag. Militao auch nicht ganz so auf der Höhe gewesen bei den Gegentoren. Als Ramos dann zur Halbzeit ausgewechselt wurde, hat die Mannschaft nochmal mehr gewachselt, auch weil natürlich
gewachselt.
Legan ist auch
gewackelt und gewechselt ist gewachselt, ja.
Oh, das ist eine schöne Neologismus. Da war der Meister natürlich nicht mehr wirklich meisterlich, aber es ging ja für Real Madrid um nichts mehr. Trotzdem hat man noch Leganés im Kampf geboten und kann sich da nicht Wettbewerbsverzerrung vorwerfen.
Ja.
Aber red mal noch mal über die Szene von Luka Jovic. Ecke, ich weiß nicht, der Ball kommt dann da auch zu Aviles, der dann fast nicht mehr mit gerechnet hat, aber eben von Jovics Ellbogen.
Tja, du sagst Elfmeter, ne? Ich glaube, du hast es gestern schon getwittert.
Ja,
also du hast gesagt Elfmeter, ich war auch hin und her gerissen.
Ich glaube, der Ball wurde ja nochmal vor Jovic abgelenkt leicht.
Das weiß ich tatsächlich nicht. Auf jeden Fall, er dreht sich ja natürlich so weg. Er will quasi den bevorstehenden Kopfball des Leganés-Spielers quasi mit dem Körper blocken. So habe ich das wahrgenommen. Hat den Ellbogen am Körper oder den Arm, aber bekommt den Ball eben an den Ellbogen. Ist das korrekt? Ja, ne?
Ja, das waren schon gute 20, 30 Zentimeter, die der Ellbogen vom Körper weg war. Also angelegt auf keinen Fall.
Ja, angelegt ist ja Auslegungssache, also ob du ihn jetzt komplett am Körper hast oder nah am Körper. Ja. Also zumindest der Arm war nicht abgespreizt, so von wegen, ne? Irgendwie im rechten Winkel oder so, das wollte ich sagen.
Ja,
genau. Ja. Und dann, wie gesagt, kriegt er den Ball da an den Ellbogen und betet und hofft, ne? Und mein erster Gedanke war, um Gottes Willen, ausgerechnet Jovic. Wirklich mein erster Gedanke, dieser Unglücksrabe der Saison, der verschuldet jetzt diesen Elfmeter und hält Leganés in der Klasse. Ja. Das war mein erster Gedanke und war auch das mein dritter, vierter und fünfter. Also ich habe wirklich gedacht, den Elfer
gibt's doch nicht.
Warum? Wegen La Liga. Also ich bin der Meinung, solche Elfmeter gibt es in La Liga häufiger, als dass es sie nicht gibt. Deswegen war ich überrascht, dass es sie nicht gibt. Aber ich finde es eher die richtige Entscheidung. Also klingt auch wieder komplex, paradox und widersprüchlich, aber du verstehst mich, oder? Oder nicht?
Nee, erklär mal, warum es für dich kein Elfmeter?
Weil ich nicht glaube, dass die Absicht dahinter steckt. Also er will den Ball nicht mit dem Ellbogen spielen. Es ist eine kurze Distanz. Er erwartet den Kopfball des Leganés-Spielers und dreht quasi dem Rücken zu, um ihn quasi mit dem Körper den Ball zu blocken oder sich so in die, irgendwie die Aktion abzuwehren. Also ich glaube nicht, dass er seinen Ellbogen absichtlich da irgendwie in die Schusslinie oder in die Kopfballlinie oder wie man es nennen will, in die Fluglinie des Balles halten möchte.
Das unterstelle ich ihm auch nicht. Aber er muss einfach ein bisschen vorsichtiger, eleganter vorgehen im Strafraum und fast die Hand so in der Hüfte gestemmt und dann der vergrößert seine Fläche dadurch, egal ob Absicht oder nicht. Und Kontakt, das habe ich ja schon oft gesagt. Handspiel ist Handspiel. Aber war es in dem Fall ja nicht. Also interessant, der Barca-Fan sagt eher kein Elfmeter und der Real-Fan sagt, muss
er. Naja, da geht es ja um Barca, nicht um Barca, das ist ja völlig wurscht. Ne? Also in dem Fall war mein Herz tatsächlich ein bisschen bei Leganés, weil klar, die haben wir ja schon thematisiert, die hatten sich's verdient, in der Klasse zu bleiben, weil sie so benachteiligt wurde durch diese Transferregel. Und deswegen fühlte ich mit denen auch mit. Gleichzeitig wollte ich aber nicht, dass Celta absteigt, weil ich die mag. Aber es war wirklich eine kontroverse Szene. Ich neige eher 60-40 zu kein Elfmeter, aber natürlich extrem bitter für Lega, denn nochmal, ich behaupte auch, mindestens 6 von 10 Schiedsrichtern in Spanien geben diesen Elfmeter. Und deswegen ist es für mich auch noch doppelt kontrovers. Also man ist es in Spanien gewohnt, dass es quasi leichte Handelfmeter gibt oder halt jeder zweite strittige Handelfmeter immer auch zu einem Elfmeter führt oder das Handspiel zum Elfmeter führt. Und deswegen ist man es eher gewohnt, dass man bei sowas Handspiel sieht oder den Elfmeter dann sieht, so rum. Deswegen war ich überrascht, aber ich neige eher dazu, solche Dinger nicht als Elfer zu pfeifen.
Ja, vielleicht war es auch einfach ein bisschen Mitleid mit Luka Jovic.
Mitleid mit Jovic. Es hätte halt zu seiner Saison gepasst, wenn ausgerechnet er da. Tor hat er wieder nicht gemacht, ne? Gegen den drittletzten. Schlechte Saison.
In der Hinrunde immerhin hat er noch getroffen gehabt, da gab es einen 5-0-Sieg. Aber es war auch, glaube ich, eins seiner 2 Tore in dieser Ligasaison. Also er hat auch 2-3 Tore aberkannt bekommen, 3 Aluminiumtreffer in dieser Saison, Verletzungen hier, dann diese Corona-Geschichten. Es ist viel Pech, es war nicht sein Jahr. Eden Hazard, das ähnlicher Fall. Also die Neuzugänge da bei Real Madrid nicht so wirklich eingeschlagen, für teuer Geld geholt. Jetzt kann man nur hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird. Und das sind auch meine Informationen, dass Zidane noch Geduld mit Jovic haben wird, weil er war der absolute Wunschspieler. Und mit 60 Millionen, das wäre dann doch ein großes Eingeständnis, wenn man da jetzt noch was macht im Sommer. Also der wird schon bleiben.
Vor allem willst du ja Geld für den haben und in diesem Corona-Sommer hat ja kaum jemand Kohle. Jo. Also ich glaube, für 20 Millionen werden sie nicht verscherbeln wollen, aber viel mehr wirst du wahrscheinlich nie bekommen nach seiner solchen Saison. Und auch natürlich da niemand Geld hat. Also von daher musst du ihn fast schon behalten, ob du willst oder nicht. Ne?
Genau. Tja, soweit Abstieg. Espanyol stand schon fest als schwächste Offensive. Mallorca stand schon fest als schwächste Defensive in La Liga. Für Leganés hat es nicht gereicht. Vigo hat sich gerettet, genauso auch Alaves. Und ich sehe gerade, Betis ist nochmal abgestürzt auf den 15. Rang.
Übrigens, ein Wort noch zur Lega. Die haben sogar einen Sieg mehr als Celta Vigo zusammengebracht in der Saison. Also allein das spricht schon wieder für die Grottensaison Celtas, die eben die zweitwenigsten Siege haben. Mallorca hat 2 Siege mehr als Celta und die sind aber 4 Punkte dahinter. Also die haben einfach zu wenig Unentschieden gespielt. In dieser Liga, in der es ja immer wieder sehr, sehr viele Unentschieden gibt, hat Mallorca eben nur 6. Real Madrid und Barcelona haben mehr Unentschieden als Mallorca und die sind ja gewohnt, jedes Spiel zu gewinnen. Also da siehst du Mallorca. Eigentlich genug Spiele gewonnen, aber ab und zu muss halt einfach mal ein Unentschieden mehr bei rumkommen. Das war so das Problem, also quasi die schlechte Abwehr, wodurch sie dann immer wieder Spiele verloren haben, statt einfach mal irgendwie 0-0, 1-1 mitzunehmen. Ne? Was ja eben auch wichtig ist, gerade auswärts. Also daran scheitert es bei Mallorca und bei Lega, wir haben es 100-mal thematisiert, war es die schwache Offensive. 30 Tore sind die zweitwenigsten in La Liga. Grund, klar, die weggekauften Stürmer und deswegen fiebern wir, glaube ich, beide so ein bisschen, oder trauern besser gesagt, fiebern ist ja nicht mehr, Wir trauern beide ein bisschen mit Leganés, ne? Mit dem Pepineros.
Ja, ist ein Verlust. Unsere geliebte Gurkentruppe.
Unsere Gurkentruppe.
Mit dem Gurkenmaskottchen. Hm. Kurze Frage noch an dich bei Celta. Rafinha wird wahrscheinlich zurückkehren oder nicht dort bleiben. Denis Suarez war ja fest verpflichtet, meine
genau, ich. Genau, Denis Suarez ist fest verpflichtet und bei Rafinha hat Celta eine Kaufoption. Ich glaube, die ist circa 15 Millionen. Jetzt ist halt die Frage, wie sieht es mit der Kohle für Celta aus? Denn für Celta ist das natürlich viel Geld. Also der Verein hat es jetzt nicht so dicke. Da ist natürlich die Frage, können sie vielleicht jemanden im Sommer verkaufen etc. Also da muss man abwarten, ob der Verein das Geld hat oder nicht, kann man jetzt einfach noch nicht sagen. Was man natürlich hätte sagen können, ist, wenn die abgestiegen wäre da schön zurückgekommen. Und ganz ehrlich, das wäre mir nicht unrecht. Also ich würde Rafinha wirklich gern bei Barca sehen. Und ich finde auch, ist mehr wert als diese 15 Millionen Kaufoption. Wieder typisch Barca, 100 Mal schon thematisiert, die können einfach nicht kaufen und verkaufen. Also die Preise, die sie da in beide Richtungen immer anbieten, sind unterirdisch schlecht. Also für Rafinha ist einfach auch viel, viel mehr wert. Aber ja, es war so ein bisschen eine Herzensangelegenheit, denn er hat ja in der Jugend von Celta gespielt, war dann ausgeliehen an sie, wollte unbedingt zurück zu seinem halben Heimatverein, wenn man so möchte. Und dann haben sie so quasi so einen Freundschaftspreisnachlass gegeben, aber schauen wir mal, ob Celta den stemmen kann im Sommer.
Okay. Gut, dann haben wir das Thema Abstieg soweit abgefrühstückt. So Hauptgang wird jetzt das Thema Europa. Lasst es euch schmecken nach einer Werbung.
Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert Das Spiel meines Lebens.
Lukas ist mein Gast in dieser Woche bei Das Spiel meines Lebens. Er spricht über den Super Bowl 51, ein nicht für möglich gehaltenes Comeback von Tom Brady und seinen New England Patriots gegen die Atlanta Falcons damals. Und welchen Fehler hat Matt Ryan gemacht? Das alles in der neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
Mit einer letzten kleinen großen Gala hat sich der kleine große Mann verabschiedet. Santi Cazorla, schönes letztes Spiel für ihn beim FC Villarreal. Gab einen 4-0-Sieg, hat nochmal Anguissa mit einem starken Pass das 1-0 vorbereitet. Am Ende stand dann ein 4-0-Sieg für Villarreal auf der Anzeigetafel und natürlich hochverdient gegen Eibar, für die es um nichts mehr ging, für die Basken. Cazorla verabschiedet, auch Bruno Soriano verabschiedet. Ihr erinnert euch, liebe Zuhörer, 1128 Tage war Bruno, der Villarreal-Kapitän, verletzt, hat kein Spiel bestritten zwischen Mai 2017 und jetzt eben im Juni zurückgekehrt. Und da gab es dann schon mal ein bisschen schöne Gefühle bei Villarreal und dann auch noch ein paar schöne Tore. Anguissa hat das 1-0 gemacht, Moreno und Doppelpack mal wieder nach einem starken Solo, dann wurde er geschickt und noch in der Nachspielzeit Gomez das Tor gemacht. So kann man auch sagen, dass die inoffizielle Zara-Trophäe, also für den besten spanischen Torhüter, eben an Gerard Moreno geht, der da jetzt mit 18 Toren genau der beste spanische Torjäger in La Liga ist, vor Raul Garcia 15 und Iago Aspas 14. Aber Villarreal war eigentlich schon so gut wie sicher qualifiziert für die Europa League. Da ging es dann nur noch um 5. oder 6. Platz. Und jetzt mit 60 Punkten, Tabellenplatz 5, das ist mal eine Überraschung.
Das ist, also, was heißt Überraschung? Vor der Saison ist ja immer ihr Anspruch, dass sie zumindest in der Europa League landen. Aber es sah eben zur Corona-Unterbrechung sah es nicht so gut aus. Da waren sie, 8., 9., 10., das ganze Jahr über ziemlich, ziemlich weit unten. Also der starke Schlussspurt nach dem Restart, der ist tatsächlich eine Überraschung. Also so gut hätte ich sie nicht erwartet. Von daher, congratulations, also war stark von Villarreal und wieder in Europa.
Mal gucken, wie das nächstes Jahr wird. Jetzt Cazorla wird wohl zu Al-Sadd auch wechseln, ist noch nicht offiziell. Mal gucken, wie da die Mannschaft.
Was macht Bruno Soriano eigentlich?
Ich schätze mal, wird Karriereende verkünden demnächst.
Meinst du?
Ist er nicht schon 38 oder so? Bruno Soriano ist 36. Also.
Okay. Oder vielleicht meinst du, er geht noch irgendwie in die zweite Liga oder so. Weil ich meine, er schindet sich ja 3 Jahre fürs Comeback, nur um dann zwei Spiele später dann die Karriere zu beenden. Das würde ja auch keinen Sinn machen, ne?
Ja, gut, es waren jetzt, glaube ich, schon eher 3, 4, 5 Einsätze.
Aber.
Mal sehen, habe ich noch nichts Offizielles jetzt mitbekommen, auch bei Cassola eben, ob das wirklich als satt wird oder eigentlich hat er es drauf, auch theoretisch noch ein Jahr La Liga zu spielen.
Ja, also mindestens.
War eine richtig starke Saison von ihm.
Eben, also auch das kann ich fast schon nicht nachvollziehen. Klar, das monetäre Angebot wird sicherlich herausragend sein, aber kann man ja noch ein Jährchen spielen und dann erst in die Wüste gehen, oder?
Moreno, Bacca und Alcacer würden sich über seine Fütterung freuen. Ja. Cassola ist mit 11 Toren und 10 Vorlagen in der Liga natürlich einer der Top-Akteure, hat auch gute Karten auf unsere Elf der Saison, aber das schauen wir uns nochmal genauer an. Also vielleicht gibt es doch noch eine Überraschung, aber ich glaube, hat er selbst gesagt, das ist kein Lebwohl, sondern ich werde irgendwann mal wiederkommen, aber klang schon eher nach es reicht und jetzt neues Abenteuer, bisschen den Karriereabend verbringen, 35, da geht auch noch ein Jahr, aber mal schauen. So, Villarreal ist durch und dann, wo soll man da anfangen?
Wir, ich würde sagen, wir fangen bei der heroischsten Leistung dieser Saison an, beim FC Granada. Denn ich muss mich bei denen entschuldigen, also, sie haben tatsächlich zum ersten Mal in der Vereinshistorie durch ein die Europa League erreicht durch ein 4:0 gegen den Athletic Club aus Bilbao, sind sie noch auf Rang 7 gesprungen, der für die Quali berechtigt zur Europa League. Also erstmals ever spielt Granada, wenn auch nur Quali, aber in Europa. Mhm. Und warum muss ich mich entschuldigen? Weil ich sie vor der Saison als Absteiger getippt habe. Also, ja. Da lag ich ungefähr 10 Plätze daneben.
Circa.
Ich glaub, du hast sie auch als Absteiger.
Ja, kleinster, günstigster Kader, ja. Habe ich denen auch nicht zugetraut. Tja.
Also, da müssen wir uns beide entschuldigen und natürlich unseren Hut ziehen vor dieser Leistung. Also, für mich tatsächlich die Mannschaft der Saison und die Leistung der Saison.
Die Mannschaft der Saison sogar.
Ja, halt die, ne? Also, ja. Der Verein, der am positivsten überrascht hat, denn mit allem anderen konntest du ja rechnen. Also wir haben Real Sociedad in die Euroleague getippt, Sevilla, Atletico kannst du in die Champions League locker tippen, Real Madrid ist auch kein Außenseitermeister. Ja. Die Absteiger, okay, Espanyol hätte man jetzt nicht auf dem Schirm so gehabt, aber ja trotzdem in der unteren Tabellenhälfte. Also für mich ganz klar die Mannschaft der Saison, der FC Granada.
Ja, Granada ist ja auch stark in die Saison gestartet, war ja am 10. Spieltag sogar Tabellenführer. Da hat man ja noch das Leicester-Thema ein bisschen thematisiert, wenn das schon eher träumerisch war und wir glauben nicht wirklich dran. Und dann 12. Spieltag, das letzte Mal auf einem Europa-League-Platz gewesen, danach immer Mittelfeld, so ja, 10. Platz, 9. Platz, 8. Platz und jetzt erstmals seit dem 12. Spieltag pünktlich zum Abschluss in der Liga wieder auf einem Europa-League-Platz. Respekt, das ist wirklich eine Überraschung und auch eine schöne Geschichte.
Eine super Geschichte, die waren übrigens auch im Halbfinale des Pokals, das vergisst man gerne, haben da 0-1 in Bilbao verloren, das Rückspiel 2-1 gewonnen, aber Auswärtstorregel, also ganz, ganz knapp das Pokalfinale verpasst und ich glaube auch durch ein spätes Tor, also es stand glaube ich schon 2-0 damals, dann hat Bilbao erst das 1-2 gemacht, also ganz, ganz knapp am Pokalfinale vorbeigeschrammt und jetzt eben auch noch 7., also eine unfassbare Saison, die der Aufsteiger da gespielt hat, nochmal als Aufsteiger die Quali zur Euroleague zu schaffen, mit diesem Kader, wow.
Und jetzt dann auch noch so ein bisschen die kleine Rache-Revanche an Bilbao auch noch direkt genommen. 4-0-Sieg. Bilbao hatte jetzt keine Chancen mehr auf Europa League.
Nee, auch davor aber, schon nicht. Also für die war das gelaufen. Aber Granada hat tatsächlich natürlich von den ganzen Ausrutschern profitiert. Also das war von den vier Mannschaften genau konnten noch am letzten Spieltag auf Rang 6 springen. Die geringsten Chancen hatte Granada, also Valencia wäre vor Granada gelandet, wenn Valencia gewonnen hätte. Valencia hat verloren in Sevilla. Getafe hätte nur gewinnen müssen, hat es auch nicht geschafft. Nur, ja, genau. Und ja, und beinahe wären sie ja sogar Sechster geworden, hätte Real Sociedad nicht sogar noch den Ausgleich in Atletico geschafft, wären sie ja sogar direkt in der Gruppenphase gewesen. Ja. Also Wahnsinn.
Wir bleiben noch ein bisschen bei Granada, gleich mit noch einer Quizfrage. Oh. Dass ein Aufsteiger es direkt nach Europa schafft, das gab es 2014 das letzte Mal und 2006 davor. Was meinst du, welche Teams waren das? Das ist eigentlich unmöglich.
2014 Boah, ich wollte Real Betis sagen, aber das war nicht 2014.
Nee.
Sind im zweiten Jahr. Warte mal, eigentlich muss ich sowas wissen, verdammt.
Das ist echt.
Das fuchst mich jetzt.
Europa League-Teilnehmer könnte ich generell nicht mehr auflisten.
Und auch ja, warte, war das vielleicht Levante? Nee, Levante sind zu viele Jahre. Ach, eigentlich würde ich sowas wissen.
Ja, aber es war.
Ich habe jetzt keine Zeit hier.
Villarreal war es 2014.
Stimmt, ja, genau, klar. Ja, ja,
und 2006 war es Celta Vigo als Aufsteiger direkt.
Ja, Celta hätte ich nicht gewusst, aber Villarreal hätte ich eigentlich wissen müssen, ja. Kann ich mich erinnern, weil da der Abstieg so, also die waren ja immer Europa League-Teilnehmer. Dann abgestiegen, wo man sich wunderte, wie kann das passieren? Und dann aufgestiegen und direkt wieder in die Euroleague.
Ja.
Dementsprechend nervt mich das jetzt, dass ich das nicht wusste. Aber schönes Quiz, gefällt mir.
Schöne Quizfrage. Lass mir doch immer wieder was einfallen, damit ich dir ein kleines Lächeln ins Gesicht zauber. Lächeln im Gesicht, in den Gesichtern hatten auch Roberto Soldado und Carlos Fernandes, die beiden Top-Torjäger von Granada mit Soldado 11 und Fernandes jetzt 14 Treffern, haben beim 4-0 eingenetzt. Da wird es auch spannend. Soldado ist jetzt auch schon 35, kam ablösefrei von Fenerbahce, glaube ich. Der wird bestimmt bleiben, jetzt wenn er auch sieht, Europa, da macht er noch mit. Aber Carlos Fernandes ist eine Leihgabe vom FC Sevilla. Also wenn Granada da nicht will, dass der Kader auseinanderfällt. Jetzt Vallejo war auch noch ganz okay, die Realleihgabe kam ja im Winter. Muss man auch ein bisschen gucken, dass man das Geld, was man durch die Quali zumindest jetzt bekommt, auch irgendwie einsetzt.
Aber ja, Quali ist übrigens so eine Sache, ne? Wenn so ein kleiner Aufsteiger, das kennt man ja aus der Bundesliga zur Genüge, wenn so ein kleiner Verein oder sogar ein Aufsteiger dann irgendwie noch in die Europa League schafft, ob er diese Doppelbelastung dann, ob das nicht eher so ein Fluch ist für die nächste Saison, denn sie müssen ja, ich weiß gar nicht, wann die Quali ansteht, aber sie müssen ja 3 Quali-Runden überstehen, um überhaupt
mit Rückspiel,
in der Europa League zu spielen, sprich 6 Spiele oder sind sogar nur diesmal nicht 6. Ich glaube, das könnte sogar,
das stimmt.
Ich glaube, die UEFA hat das geändert zu einem K.O.-Spiel,
ja,
weil einfach keine Zeit ist,
ja.
Aber nichtsdestotrotz hast du dann ja natürlich eine verkürzte Sommerpause. Du brauchst, falls du Europa schaffst, einen viel größeren Kader und die Doppelbelastung bist du ja auch weder als Trainer noch als Mannschaft gewohnt, denn auch der Trainer, ne, kennt das ja nicht normalerweise, wie das ist. Also das könnte schon wieder eine Herausforderung sein, an der in der Bundesliga der ein oder andere Verein gescheitert ist. Ne? Man erinnert an Freiburg. Ich glaube, der 1. FC Nürnberg ist nach seiner Europasaison so abgestiegen.
Stimmt, ja.
Köln hat es mal erwischt. Da gab es, glaube ich, einige. Bochum, da gab es immer einige Beispiele.
Theoretisch jetzt ja auch diese Saison Espanyol hatten auch die Doppelbelastung mit der Europa League und sind Tabellenletzter und katastrophale Ligasaison.
Stimmt. Ja. Gutes Beispiel, auch wenn da natürlich Corona
und viele andere Gründe noch dazu.
Ja, aber stimmt.
Ja. Granada 4-0 gewonnen, das war eines der wirklich schönen Geschichten der Saison dieses letzten Spieltags auch. Dann hat es auch noch Real Sociedad geschafft mit auch einem kleinen Kraftakt zu Gast bei Atletico. Gott sei Dank, wir waren ja noch vor der Corona-Pause auf dem Champions-League-Platz. Wir hatten schon prognostiziert, dass es für die noch eng werden könnte, so im Schlusssprint, wenn dann auch Atletico, die waren ja nicht auf einem Champions-League-Platz, wenn die dann erstmal richtig loslegen. Und zwischenzeitlich Real Sociedad außerhalb der Europapokalplätze gewesen. Aber dank irgendwie Januzajs Freistoß in der 87. Minute, dann war irgendwie noch Atletico-Verteidiger Herrera dran. Irgendwie halb ins eigene Netz. Egal, 1-1. Und das hat dann gereicht für Europa.
Ja, und vor allem die Last, der Druck und die Erleichterung, die von der Mannschaft oder zumindest vom Trainer und von der Mannschaft abgefallen sind, war unglaublich. Also du hast gesehen, wie unfassbar viel das denen bedeutet, dass die Europa noch geschafft haben mit ihrer Grottenleistung, sage ich jetzt mal. Die haben nur 2 Spiele gewonnen nach dem Restart. Also eigentlich viel, viel, viel zu wenig. 2 Siege nur. Und trotzdem haben sie es noch geschafft, weil einfach alle gepatzt haben. Aber Stichwort, wie gesagt, Druck und Erleichterung. Trainer Imanol Alguacil hat im Interview nach dem Spiel sogar geweint, also mit den Tränen gekämpft, gesagt, er bedankt sich bei seiner Familie, seiner Frau, seinen Kindern, dass alle gelitten hätten. Und da hat man gesehen und dann konnte er wirklich die Tränen nicht mehr zurückhalten. Also da sieht man mal, wie unfassbar viel diese Europa League Quali dem Club bedeutet. Also wirklich eine tolle, tolle Geschichte. Ich freue mich persönlich wirklich auch für den Verein. Finde es echt cool, dass sie das geschafft haben und in Europa spielen.
Ja, sie waren ja auch für uns so das Rookie-Team, Hipster-Team der Saison, zumindest noch nach der Hinrunde. Einfach auch tollen Fußball zelebriert, schnell, direkt, offensiv, Zauber fast schon mit Ødegaard. Aber weil der mehr Probleme hatte, hat Oyarzabal nicht mehr so viele Vorlagen bekommen. Klar, in der Copa del Rey hat es noch zum Finale gereicht, aber da sind die Jungs schon auch ziemlich auf den Zahnfleisch gegangen. Aber jetzt durch Europa kann man auch gucken, dass man einen Oyarzabal da behält, dass ein Merino vielleicht bleibt, Isak genauso. Ødegaard dürfte jetzt auch garantiert noch ein Jahr bleiben. Da gibt es ja die mündliche Vereinbarung zwischen Real Madrid und Real Sociedad von wegen, jo, ein zweites Jahr darf er bleiben. Das darf man schriftlich nicht machen, weil es in Spanien keine zweijährigen Leihverträge gibt. Aber wäre es mit Europa nichts geworden, dann ja, hätte es eigentlich auch keinen Grund gegeben, Ødegaard noch weiter da zu parken. Dann hätte er auch gut zu Sevilla gehen können oder Granada. Hauptsache Europa, internationale Erfahrung schon mal sammeln.
Ja, übrigens, nur an 3 Spieltagen stand Real Sociedad nicht auf den Top 7 Plätzen. Oh. Also,
das waren die letzten, oder was?
Nee, das war am ersten logischerweise, am dritten Spieltag und am 22. glaube ich. Also allein da sieht man schon die Quali. So schlecht sie nach dem Restart waren, aber unterm Strich ist der Europa League Platz, finde ich, verdient.
Ja.
Und ja, hat sich die Mannschaft, wie gesagt, verdient und finde ich auch eine tolle Sache.
Absolut. Atletico müssen wir da nicht grob thematisieren, das war dann natürlich, die hatten schon ihren Platz 3 eigentlich sicher und natürlich auch Kräfte sparen und nochmal hier ein bisschen rotieren. Schön, dass Joao Felix zurück ist und dann gab es eben auch den Abschied von Mono Burgos, der langjährige Co-Trainer von Diego Simeone will ja jetzt einen eigenen Verein übernehmen als Cheftrainer und wird, ich glaube, er hat noch keine Ansage gemacht, was es wird, aber es soll ein La Liga-Club werden, meine ich, ne?
Tendenz. Ja, er will sich selbstständig machen, hätte ich jetzt fast gesagt. Er will tatsächlich weg vom langjährigen Cholo Simeone Co-Trainer und will selbst Chef werden. Also krasser Einschnitt natürlich für Atletico und für Cholo. Muss man mal gucken, ob er das drauf hat und welcher Verein, ob es ein Zweitliga-Verein wird, ob er sie überhaupt einen Zweitliga-Verein übernehmen möchte oder ob er wirklich sagt, nee, ich will direkt erste Liga und welcher Verein das Experiment eingeht, denn ich glaube, er hat ja noch keinerlei Cheftrainer-Erfahrung. Ne? Nee. War ja immer nur Co-Trainer oder teilweise Maskottchen von Atletico, kann man sogar sagen.
Ja, kann man
also sagen. Ja, bin ich gespannt, was dabei rumkommt.
Okay, das werden wir verfolgen bei Tiki-Taka. Ja, für Real Sociedad und Granada und natürlich auch Villarreal hat es gereicht, aber Getafe und Valencia nicht. Valencia ist eigentlich auch schnell abgefrühstückt. Katastrophensaison als Pokalsieger, als Champions-League-Teilnehmer, jetzt noch zum Abschluss gegen Sevilla verloren, für die es eigentlich auch um nichts mehr ging, aber nicht mal da konnte Valencia gewinnen. Aber Getafe konnte eben auch nicht gewinnen und hat dann sogar noch in der, 98. Minute das 0-1 noch kassiert, zu Gast bei UD Levante. Boah, wo soll man da anfangen? Sie hätten den Sieg gebraucht, aber irgendwie ging einfach alles schief, was hätte schief gehen können an diesem Tag.
Ja, also das war fast schon quasi das Spiel des Spieltags, wenn man so möchte, zumindest von den Aufregern her und von den strittigen Szenen her. Natürlich eher Spiel des Spieltags für uns Granada wegen dem Achievement, aber von der Action, die abging in einem Spiel, das auf dem Papier nur 0-1 endet, aber wie das zustande gekommen ist, war unfassbar. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen in meinem Leben. Wie viele Wahrentscheidungen gab es? Ich glaube 4.
3 gegen Getafe, 1 gegen Levante.
Genau. Oder? 3 Tore wurden Getafe aberkannt, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Ja.
Und 1 Levante.
Ja.
Und
das,
dann noch
das war, glaube ich, der Handelfmeter, oder?
Und dann noch der Elfmeter on top. Ja.
Und also, den hat auch noch Mata verschossen für Getafe. Also sie hatten genügend Chancen eigentlich. Ich glaube, 15. Minute, das war klar, abseits, Mata trifft, aber sein Kopf war eben dann doch die berühmten Zentimeter im Abseits. Das ging so in Ordnung. Nochmal eine Viertelstunde später hat dann Ankel getroffen, aber da war dann eben der Flankengeber so mit einer Fußbreite, sag ich mal, im Abseits. Ja, immerhin war es der Fuß und nicht wieder die Schulter, wo man wirklich sagen kann, oh, kann man das nicht ein bisschen eleganter lösen, dass vielleicht nur der Fuß oder das Bein zählt und nicht der Oberkörper, wenn da die Schulter im Abseits ist. Also die beiden Szenen für dich, Alex, auch so in Ordnung, oder?
Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Also zum einen muss man sagen, 3 Tore wurden dem armen Angel aberkannt. 3. Mario Gomez kann da ein Lied von singen. Ich glaube, dem ist es auch einige Mal in der zweiten Bundesliga so gegangen, aber ich weiß nicht, ob ihm 3 in einem Spiel aberkannt wurden. Das ist Angel passiert. Beim ersten war er mit dem Kopf im Abseits.
Das war Mata noch.
Bist du sicher?
Ja,
nee, ich glaube Angel. Okay, ich dachte Angel wäre es gewesen. Egal. Also beim ersten war es auf jeden Fall, war er mit dem Kopf im Abseits. Egal ob Angel oder Mata. Hm. Nennen wir ihn Angel Mata. Nee, also ist korrekt, aber auch höchst unglücklich, weil die Körper beide komplett gleich auf sind. Also es ist wirklich nur das Gesicht, fast schon nur der Kopf. Also richtig entschieden natürlich, aber halt knapper kann es nicht sein. Hm. Beim zweiten köpft Angel den Ball ins Tor. Da war vorher ein Spieler im Abseits. Millimeter, ich meine, da wäre es Mata gewesen. Und ich fand, auf dem Standbild konnte man nicht erkennen, dass es Abseits ist. Und auch ich war mir sicher, dass wenn man die kalibrierte Linie anlegt, es auch kein Abseits ist.
Es war halt so eine Fußbreite.
Ja.
Also
aber
Zentimeter als Millimeter.
Ich bin mir nicht sicher, ob Spielzeitpunkt des Balles richtig gewählt wurde. Also es war in der, ich habe nur die Goalzone geschaut, muss man dazu sagen. Da wurde das nicht komplett aufgeklärt, ob das wirklich genau der richtige Zeitpunkt ist. Es dauerte ungelogen 4 Minuten, bis diese Szene geklärt wurde und bis da gemessen und kalibriert und hingefotoshoppt wurde diese Linie. Also wir warteten und ich hätte wirklich gedacht, das Tor zählt. Nee, war wieder Abseits. Dann trifft Angel erneut zum dritten Mal. Torwartfehler nach einem Freistoß. Der Torwart lässt den Ball nach vorne plumpsen. Angel grätscht rein über die Linie, aber der Torwart hatte, ich glaube, 3 Finger auf dem Ball. Also einem Split-Second, ein Mühe einer Sekunde hat er irgendwie die Hand an den Ball gebracht, aber wirklich auch nur touchiert den Ball fast schon. Also auch da, enger kann es nicht sein. Wieder war eingegriffen, wieder dauerte es 3-4 Minuten und wieder wurde Angel das Tor aberkannt. Also auch da finde ich die richtige Entscheidung, aber wir sprechen halt wirklich von einer Split-Second. Also eine halbe Sekunde, wenn er eher am Ball ist, zählt das Tor. Also viel mehr Pech kann man nicht haben oder schlechteres Timing. Ja, und dann gab es zur Abwechslung mal wieder ein Tor für Levante, das auch nicht zählte. Mhm. Auch da wieder Abseits oder nicht. Auch da hätte ich wieder gesagt, mit dem bloßen Auge, das ist kein Abseits. Es dauerte 4 Minuten und das Tor zählte nicht.
Da ging es eben um den Oberkörper, der am Abseits gewesen sein soll, wo ich sage, ah, das muss man irgendwie anders lösen, dass eher dann der Fuß, das Bein zählt und nicht irgendwie, wenn die Schulter schon leicht vorgebeugt ist, dass man da dann immer noch Abseits gibt. Da hatte Roger Marti dann getroffen, aber auch das sollte nicht zählen. Da hätte es dann theoretisch 2-1 stehen können. Danach gab es dann nochmal diese Angriff gegen Torhüter-Szene, hätte das 3-1 sein können.
Unfassbar.
Und dann noch gab der Videoschiedsrichter noch ein Handspiel, ging so auch in Ordnung in Levantes Strafraum. Aber,
findest du? Ja. Ja, wir sind beim Thema Handspiel, wir werden uns da nicht mehr einig, fürchte ich.
Kontakt.
Nee, weil er hat den Arm wieder einfach nur so da und wird abgebolzt. Die Flanke geht gegen den Arm, er macht ja nichts, der Verteidiger. Der Arm ist einfach nur da und dann wird ihm der Arm abgeschossen. Also das ist auch wieder, deswegen war ich ja vorhin so überrascht oder gestern so überrascht, dass es diesen Jovic-Elfer nicht gab. Weil eben da man wieder gesehen hat, da hat der Schiedsrichter wieder so einen typischen Elfmeter gegeben, wo einfach nur der Verteidiger abgeschossen wird, ohne dass er es überhaupt möchte. Sieht natürlich immer blöd aus, wenn der Arm da so hängt und dann abgebolzt wird, aber nochmal, der will das nicht. Und deswegen, ich hätte den nicht gegeben. Es gab ihn für Retafe. Man denkt sich, okay, die Götter haben sich, der Fußballgott hat ein Einsehen, nach denen den Arm Tröpfen 3 Tore aberkannt wurden, gibt es halt jetzt mal einen strittigen Elfmeter. Und was macht Mata? Bolzt ihn an den Pfosten. Unglaubliche Szene. Also sie hatten erst alles Pech der Welt, das arme Getafe, obwohl ich ja nicht so mit denen mitleide, aber in dem Fall musst du ja mitleiden. 3 Tore und 3 zählen nicht und dann kriegst du einen Elfmeter und schießt den an den Pfosten. Oh Mann.
Glückwunsch.
Tja, 1-0 hätte gereicht zur Europa League, ne?
Dann hätte Getafe 57 Punkte gehabt und Granada wäre raus mit 56, ja. Übrigens, Jaime Mata, unfassbar, der hat zuvor, das habe ich gelesen bei Statistikenexperte Pedro Martin, also auf Twitter Pedrito Numeros, der hat zuvor 25 Elfmeter in Serie verwandelt.
Unfassbar.
Und den entscheidenden, das Tor zu Europa, macht er nicht und setzt ihn an den Außenpfosten. Ja. Also ich kann mir vorstellen, wie du gelitten hast vorm Bildschirm und das gibt's doch nicht.
Ja.
Ich hier locker mein Real Madrid-Spiel geschaut. Aber
es ist, war und vor allem das Unfassbare, also nicht nur allein 4 Tore, die nicht zählen, ne, ist ja schon unglaublich, dann noch einen strittigen Elfmeter, aber auch wie lange es dauerte. Also und ich glaube, es gab 10 Minuten Nachspielzeit. Ja. In beiden Hälften, oder? War es nicht
ja.
sogar in beiden?
Ja, die Grafik war so ganz gequetscht auch. Die haben normal gar nicht Platz dafür für so zweistellige Zahlen.
Ja, also ich glaube, es gab wirklich in beiden Hälften jeweils 10 Minuten, wenn ich mich nicht komplett täusche. Mhm. Also in der zweiten auf jeden Fall, bei der ersten bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Warum gab es so viel? Ja, natürlich wegen diesem VAR, weil der so unfassbar dauerte. Und ich bin, weißt, ich bin eigentlich ein Fan von VAR, weil am Ende für mich zählt, dass die richtige Entscheidung stehen muss, weil wenn es um so viel geht und selbst wenn das ein bisschen länger dauert, ist das mir wichtiger, als wenn du eine falsche Entscheidung triffst. Aber so lange kann das nicht dauern. Wir haben wirklich teilweise 4 Minuten darauf gewartet, dass die Linien kalibriert werden. Also du kannst mir doch nicht erzählen, dass man dafür 4 Minuten braucht. Es hat wirklich, und es war ja 4-mal der Fall, in 4 Szenen haben sie wirklich 3, 4, 5 Minuten gebraucht und deswegen gab es am Ende, also auch das führt natürlich zu spielt dazu, ne, zur Dramatik und lässt dich da schwitzen und leiden und du packst das nicht, was da passiert, weil es ja so häufig immer vorkommt. Ja, und deswegen litt ich da bei diesem Spiel mit, obwohl es mir ja egal sein kann, aber boah, war das krass. Mhm. Und als hätte das nicht gereicht, wann fiel das der Siegtreffer in der 99. Minute. 9+9 und 0-0 hätte ja für Getafe auch nicht gereicht und dann macht Levante auch noch so ein Billigtor, wo irgendein Spieler abgeschossen wird und der Ball ins Tor prallt. Und ich glaube, davor gab es sogar ein Handspiel, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das hat dann natürlich, hat sich logischerweise dann keinen mehr interessiert. Mm. Aber ich glaube, wenn der Ball da nicht ins Tor fällt, gibt es dann nochmal eine VAR-Intervention. Ja. Da wird nochmal 3 Minuten draufgeschossen, dann gibt es einen Handelfmeter für Levante. Und dann sprechen wir von 114 Minuten. Also absolut das krasseste Spiel, das ich vielleicht so gesehen habe und vor allem wegen dem Outcome für Levante, für Getafe halt so krass. Ne?
Ja. Sie hatten vorher Europa in der Hand und jetzt.
Aber auch da, ne? Sie sind selbst schuld und ich glaube, man gab sich auch unglaublich selbstkritisch, denn wir haben davon gesprochen, wie schlecht Real Sociedad war und auch Getafe hat jetzt 6 Spiele
ohne Sieg
in Folge nicht gewinnen können, 4 davon verloren und in 5 davon nicht mal ein Tor geschossen. Das ist einfach zu wenig. Also, dass sie eh noch nie die Torgefährlichsten waren, ist klar. Und dass sie immer mal wieder 0-0, 1-1 kämpfen, irgendwie beißen, irgendwie ein Unentschieden. Auch dafür steht halt Getafe, aber das ist zu wenig. Also ein einziger Sieg in diesen letzten 6 Spielen hätte gereicht für Europa und sie haben es nicht geschafft.
Ja. Selbst schuld. Ist auch ein schönes Stichwort, wenn du schon die Tore ansprichst. Also die 7 Tore mit über 50 Toren, die 7 Teams mit über 50 Toren sind für Europa qualifiziert und danach eben Getafe 43, Valencia 46, Bilbao 41, da hat es einfach nicht gereicht. Aber die Mannschaft, die meisten Tore in der Liga erzielt haben, ja, können nach dieser Saison feiern. Da muss
Getafe, Valencia mehr machen. Da sieht man mal wieder, Offensive wird belohnt. Leute, spielt bitte offensiven Fußball. Ja, da plädiere ich drauf. Mit der Barca-Brille natürlich, aber
ich gebe es weiter.
Ja, ich gebe es weiter.
Schön. An den Ankel, der wird sich mal gucken, was der mir antwortet.
Der arme Ankel, oh Mann, der arme Kerl.
Drama um Europa, Drama um den Abstieg, das haben wir jetzt auch soweit den Hauptgang verspeist. Als Dessert haben wir noch ein bisschen Real Madrid und Barcelona für euch und ja, mal gucken, was uns noch so einfällt. Also kurze Werbung, bis gleich.
Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
Es geht doch. Warum so spät, Alex? Warum kann Barcelona jetzt, wenn es um nichts mehr geht, jetzt doch noch irgendwie Offensivfußball zelebrieren? Natürlich, Alaves kein Null Widerstand geleistet. Aber Barca auf einmal 5 Tore. Hätte ja auch 9-0 werden können.
Es hätte wirklich 9-0 werden können, wenn nicht sogar müssen. Barca hat auch da wieder, wir haben Messis Rekorde angesprochen, sie haben wieder einen Rekord aufgestellt, einen fast schon unrühmlichen. Die Pfostenschüsse, also 3 Pfosten- oder Lattentreffer in den ersten 15 Minuten sind laut Pedrito Numerus wieder mal ein Rekord. Gab es so anscheinend noch nicht. Hier steht's, oder? Also in den ersten 16, nicht 15 Minuten, haben Ricky Puig, Vidal und Messi den Pfosten oder Latte getroffen. Also auch das wieder, da hätten sie locker noch mehr Tore schießen können. Also Barca hat wirklich diesmal Fußball gespielt und hatte Bock auf Tore und Bock auf Angreifen. Da darf man sich schon fragen, ja, warum nicht früher so zum Beispiel ein Heimspiel gegen Espanyol oder gegen Lega, wo sie wirklich ja müde, langweilig, langsam, träge gespielt haben. Diesmal eben nicht. Also es war ein bisschen ein versöhnender Abschluss, wenn man so möchte.
Ja, ein bisschen.
Ja, ein bisschen. Ich meine, es geht um nichts mehr. Ob sie jetzt da 2-0, 3-0 oder 5-0 gewinnen, ist egal. Aber was natürlich wichtig ist, ist die Art und Weise. Das ja. zählt bei Barca immer mehr als bei jedem anderen Verein, sage ich mal. Dass du wirklich ja, Engagement zeigst und Spielfreude. Und das ist, glaube ich, auch den Spielern bewusst. Denn Messi hat wieder ein Interview gegeben, schon letzte Woche. Wir hatten ja darüber gesprochen. Oder beim letzten Spiel hat er ja ziemlich krasse Worte gefunden. Jetzt sehr versöhnende oder lobende Worte. Also er hat die Einstellung und das Engagement gelobt und gesagt, es war ein Schritt nach vorne. Also, dahingehend, wie gesagt, mal ein bisschen Positives. Ja, die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt nach letzter Woche, ja. hat er gesagt. Also, da pflichte ich ihm bei, aber, großes Aber, es war halt nur Alaves und die hatten ja. wirklich wenig Lust. Das muss man
auch das sagen. Das war katastrophale Vorstellung für ja. den. Für die ging es auch um nichts mehr. Ja. Sie haben auch eine lange Saison hinter sich, aber da Barca so zu den Toren einladen, also Ansu Fati, Messi, Suarez, Semedo, Messi, das waren schon auch sehenswerte Spielzüge, Angriffe, Tore dabei.
Ja, ja, absolut.
Aber Alaves dann eben auch eigentlich nicht Erstliga würdig. Ja. Spannend auch, Real Madrid hat ja mit 21 Torschützen einen neuen Rekord in der Liga aufgestellt und bei Barca gab es jetzt den 18. Torschützen in dieser Saison, das war jetzt Semedo. Pünktlich am letzten Spieltag hat er nochmal einen rausgehauen. Ja, jetzt kann man ja auch ganz gut vergleichen, Setien Rückrunde, Valverde Hinrunde, da hat Setien 2 Punkte mehr geholt als sein Vorgänger, also 42 Punkte für Setien, 40 waren das noch bei Valverde. Das ist jetzt nicht so der Riesenunterschied, aber ich glaube, wenn man schon sagen kann, was Setien ein bisschen besser gemacht hat, dann war es die Defensive eher zu stabilisieren, das war ja dann doch auch oft sehr anfällig in der Hinrunde noch unter Valverde, wenn auch Piqué zu viel Platz gelassen hat.
Genau, finde ich tatsächlich die Defensive, das merkte man denen an, dass sie da ja besser routinierter spielten, auch die Abstimmung einfach besser waren. Also wirklich unter Valverde war es teilweise immer mal wieder, gab es immer mal so 15 Minuten, sage ich mal, wo Barca wirklich offen wie ein Scheunentor war. Das haben sie jetzt tatsächlich besser gemacht nach dem Restart. Insgesamt war es trotzdem ja viel Magerkost. Also nochmal, die herausragenden beiden Spiele waren eben das 4-1 in Villarreal und jetzt das 5-0. Dazwischen war es zu wenig. Und auch da hat Messi wieder die richtigen Worte gefunden und hat das sogar zugegeben. Das finde ich ja immer gut, wenn man wirklich so ehrlich ist und das zugibt, dass man eben zu schwach war. Also er hat selbst gesagt, uns ist allen bewusst, dass wir zuverlässiger werden müssen. Wir hatten immer wieder gute Phasen, aber wir müssen das über 90 Minuten aufrechterhalten und in allen Partien zeigen und das stimmt eben auch. Also sie waren nicht gut genug dieses Jahr, das haben wir ja thematisiert, das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Ja. Die Hoffnung ist natürlich, dass sie jetzt vor der Champions League, die in, ich glaube, gut 3 Wochen ansteht, dass sie da eben den Turnaround schaffen, denn wenn sie nicht so gespielt hätten oder vielleicht nicht gewonnen hätten, dann hätte Setiens Stuhl wirklich, wirklich richtig gewackelt. Und so hat er im Endeffekt durch dieses 5-0 seinen Job gerettet, wenn man so möchte.
Ja, es bleibt trotzdem spannend bei Barcelona auch bezüglich Personal. Jetzt war an diesem Tag saßen nur 5 Akteure generell auf der Bank und davon 3 Feldspieler. Also da hat man ja fast schon wetten können, ob Ter Stegen als Feldspieler eingewechselt
wird. Schade, ne?
Ja, und parallel ja auch die zweite Mannschaft hat den Kader auch nicht voll bekommen, meine ich. Also es ist ja dann fast schon ein Armutszeugnis für den FC Barcelona mit seiner großen Jugend, dass da weder erste noch zweite Mannschaft irgendwie die Kader voll kriegen.
Das fast kannst du streichen, es ist ein Armutszeugnis, aber eher bezüglich der ersten Mannschaft und der Kaderplanung da logischerweise. Also sie hatten 16 Spieler im Kader, 3 davon Torhüter. Sprich, auf der Bank saßen nur 3 Feldspieler. Du darfst mittlerweile 5-mal wechseln und konntest das nicht mal. Also das ist tatsächlich ein Armutszeugnis. Ja, es waren 3 Spieler gesperrt, muss man auch sagen. Also Piqué, Rakitic und wer hat noch gefehlt? Firpo waren gesperrt. Dann kommen natürlich die Verletzten hinzu, also Griezmann und Umtiti verletzt. Aber der Kader ist unfassbar dünn für einen Verein, der 1 Milliarde Umsatz macht, ne? Also sie rühmen sich damit, wie unfassbar viel Geld sie einnehmen, dass sie hier der umsatzstärkste Verein der Welt sind mittlerweile, und dann kriegst du nur einen 16-Mann-Kader hin und nur hast 3 Spieler auf der Bank, die eingewechselt werden könnten. Das ist ein Armutszeugnis, das kann man nicht anders sagen.
Ja. Und da wird es dann auch im Hinblick auf Champions League spannend, weil Dembélé weiter verletzt, jetzt korrigier mich, Busquets und Vidal sind gesperrt.
Busquets und Vidal sind in der Champions League gesperrt. Auch dahingehend war natürlich Ricky Puig's klasse Spiel, also für mich der mit Messi der beste Mann auf dem Platz. Super, super wichtig, dass er da eben ja das nötige Level zeigt und sich da eben so gut entwickelt hat in den wenigen Wochen in den ein, zwei Monaten unter Setien jetzt, dass du siehst, okay, der kann mir auch in der Champions League weiterhelfen, weil das wird er müssen.
Ja. Daher, Griezmann dürfte es schon schaffen, Arthur und Titi wahrscheinlich nicht, oder wie sind sie da? Also,
ja, gibt's bei Arthur was zu schaffen? Der war wieder nicht, der war wieder nicht im Kader.
Ja.
Es streiten sich die Geister, weshalb, also Setien hat nur gesagt, er kam zu mir und hat gesagt, er hat ein Problem am Knöchel. Und das Gesicht von ihm hat Bände gesprochen, also entweder...
Und der Opa feiert Geburtstag.
Genau, so ein bisschen. Und die Katze ist krank geworden. Also, entweder Arthur hat überhaupt keinen Bock mehr, überhaupt zu spielen. Hm. Oder diese Bocklosigkeit zeigt sich im Training, sodass Setien sagt, den brauche ich nicht mitnehmen, der hilft uns nicht. Ja. Oder Juve sagt sich, hier, wir wollen nicht, dass der verletzt wird, weil der kommt ja eh zu uns.
Sonst 10 Millionen mehr, keine Ahnung.
Also ich glaube, es ist eine Mischung aus all diesen 3 Dingen.
Ja.
Und deswegen war er jetzt komplett außen vor. Also der Kader ist dünn und auf Kante genäht und trotzdem hast du, Arthur kommt nicht mehr zum Einsatz. Mhm. Und wie gesagt, in der Liga war es jetzt wurscht, aber die Champions League, da ist er ja spielberechtigt und da werden sie vor allem mit Blick aufs Napoli-Spiel eben jeden Spieler im Mittelfeld brauchen. Und aktuell sieht das nicht so aus, als würde er nochmal eine Rolle spielen. Ne? Also auch da beschneidet sich Barca selbst. Ne?
1-1 im Hinspiel gegen Neapel und da darf dann auch Braithwaite nicht mitwirken. Für den, ich würde mal sagen, 11 Einsätze, nur eine echte Torbeteiligung, ein Treffer, kann man schon sagen, Flop, oder?
Flop,
hat man sich mehr erwartet.
Ja, wobei er ja gekauft wurde, da war Corona noch nicht in Sicht. Da wusste man nicht, dass diese Unterbrechung kommt, dass die so lang dauern würde und dass dann Suarez wieder fit wird.
Ja.
Also damit konnte ja niemand rechnen und vor allem Barca nicht. Sprich, sie haben ihn gekauft, als nicht klar war, dass Suarez nochmal eingesetzt werden kann. Und dann hätte es natürlich anders ausgesehen. Aber ja, jetzt in der aktuellen Situation völlig unnötig, der Kauf. Also nicht mal jetzt in dem Spiel, wo es ja um nichts mehr ging. Wurde auch nur für, ich glaube, 12 Minuten oder was eingewechselt. Also nicht mal von Anfang an gespielt, wo du sagst, hier, Suarez hat ständig Knieprobleme, lass den mal auf der Bank und lass Braithwaite, was weiß ich, 2-3 Tore machen, spielt sich vielleicht ins Schaufenster einer anderen Mannschaft oder irgendwas, weil ich bin mir nicht sicher, ob die den behalten wollen, um ehrlich zu sein. Denn Setien kann offenkundig ja nichts mit ihm anfangen. Also das hat man ja jetzt gemerkt, dass er ihm nicht vertraut. Und auch gestern hat Braithwaite in den 12 Minuten, hätte eine Riesenchance gehabt, Traumpass von Messi und er kann den Ball nicht annehmen und verstolpert allein vom Torhüter. Das war so ein bisschen bezeichnet in engen Räumen, die halt fast immer da sind für Barca, fühlt er sich nicht so wohl, da passt er nicht so rein. Mhm. Also er braucht natürlich eher Platz, um da durchzustarten, durchzulaufen, und das hat Barca gestern mal gehabt, aber sonst hat er das einfach zu selten. Jo.
Flop. Na gut. bei Real Madrid mangelt es ja auch nicht an Flops, wenn wir schon Jovic thematisiert hatten, auch Eden Hazard natürlich, eine katastrophale Debütsaison.
Stimmt,
für ihn in der Liga schon. Mit nur einem Tor, immerhin 7 Vorlagen, aber das, dafür hat man nicht jetzt mittlerweile 115 Millionen Euro überwiesen. Er ist selbstkritisch und sagt selbst, es war eine schlechte Saison aller Zeiten, dass es nur besser werden kann. Dafür ist es bei anderen ganz gut gelaufen. Ramos jetzt sein 11. Tor in La Liga erzielt. Noch nie hatte er so viel, noch nie hatte in diesem Jahr 1000 ein Verteidiger mehr in irgendeiner Top-Liga in Europa. Also das schon mal ein Bestwert mit 11 Toren in La Liga. Generell natürlich auch Real Madrids Defensive, 25 Gegentore. Das ist die Zamora-Trophäe für Thibaut Courtois, der natürlich nur 20 Mal hinter sich greifen musste, durfte jetzt am Sonntag mal wieder pausieren. 18 Mal zu 0, 20 Gegentore bei ihm. Das ist für ihn die dritte Zamora-Trophäe für den besten Torhüter in La Liga. Chapeau, und die Königlichen eben auch, ja, einen Defensivrekord da aufgestellt mit 25 Gegentoren. Das ist so gut wie 1986, glaube ich. Damals waren das dann immerhin noch 26 Gegentore, aber und jetzt eben eins mehr. 1988 war es sogar.
So, und jetzt habe ich eine Statistik für dich mit Stichwort Hazard. Der Kollege Marco Asensio fiel 250 Tage aus und hat 3 Saisontore geschossen und Hazard hat nur ein einziges hinbekommen. Das ist eine unfassbare Statistik. Wie viele Spiele hat Asensio gespielt?
Asensio hat so 8, viele, oder? Tore wie Hazard und Bale zusammen. Das ist auch eine Ansage.
8 Spiele hat er nur gemacht und hat 3 Tore geschossen und Bale und Hazard haben so viele Tore nicht zusammen. Das ist eine unfassbare Statistik. Also Leute, was ist denn da los?
Bei Asensio waren es ja eigentlich sogar 4 Tore, jetzt zuletzt gegen Villarreal, aber da hatte vorher bei der Vorarbeit Benzema den Ball so leicht an der Hand. Da hatte dann Vinicius das Solo und Asensio noch das Tor. Aber ja, 3 Tore, eine Vorlage aus sogar 9 Einsätzen. Auch nur, ich glaube, insgesamt aus 6 Abschlüssen. Also der hat auch eine starke Quote bei seinen Abschlüssen. Ja. Schön, dass er wieder da ist.
Ja, und ja. Und die Kollegen Hazard und ja, weil ich so, weil ich so sprachlos bin, ob diese Statistik. Die Kollegen Hazard und Bale können mal einen Spiegel nehmen und sich doch mal fragen, ob da alles richtig läuft bei denen. Also das kann ja nicht sein.
Nein. Kann nicht sein. Und trotzdem ist das auch eins dieser großen Wunder fast schon bei Real Madrid. Du hast einen Hazard, du hast einen Ramos, du hast einen Bale, du hast einen Jovic für insgesamt, keine Ahnung, 350 Millionen. Die haben nichts gebracht in dieser Saison und trotzdem wirst du Meister, weil eben der Kader das trotzdem aufgefangen hat mit 21 Torschützen. Selbst Nacho hat einmal bei einem 1-0-Sieg das einzige Tor erzielt, obwohl der kaum gespielt hat. Also es gab schon trotzdem viele Gründe. Da auch Hinweis, die Momente der Saison, da haben wir uns so 7, 8 Themen überlegt, sind schon online
bei Real Total.
ist eine schöne Sache, ein paar schöne Rückblicke, auch Courtois' Kopfball gegen Valencia so in der Schlussphase. Ich war ja noch im Mestalla, habe mich totgelacht, dass das durch Courtois dann noch zu einem 1-1 gereicht hat. Also da sind ein paar schöne Geschichten. Ja, Defensivrekord bei Real Madrid, 34. Meisterschaft, ist alles nichts Neues, das wisst ihr inzwischen. Real Madrid bekommt es am 7. August jetzt gegen Manchester City zu tun, ohne Ramos, der fehlt auch gesperrt. Das könnte wehtun, aber ich denke mal, gegen Leganes, das war jetzt nicht das ganz große Aushängeschild, weil ein bisschen Motivation hat gefehlt. Gegen City werden sie wieder bei 100% sein, so wie in den 10 Spielen davor nach dem Restart. Einfach defensiv konzentriert, sehr taktisch diszipliniert. Dann kann das reichen.
Ist das so?
Ja. Mhm. Ja, sie brauchen ja auch mehr als ein Tor. 2-1 hat City gewonnen,
das Spiel.
Da muss ja Real schon mal auf 2 Tore gehen. Das kann schon auch komplett schief gehen. Aber City hat jetzt auch verloren, weil sie mal wieder gefordert wurden von Arsenal. Mhm. Also wenn die sich da einlullen lassen in der Premier League, haben jetzt noch 2 Partien vor sich, dann kann das auch die Perspektive ein bisschen verzerren.
Ich bin auch gespannt. Also das wird beide Spiele, die beiden Champions League-Kracher von Barca und Real, richtig für mich spitz auf Knopf. Also ich freue mich, ich bin gespannt und freue mich auf diese Spiele, denn da kann wirklich alles passieren. Also wirklich, finde ich, alles. Da kann Barca genauso rausfliegen, wie das Real Madrid natürlich rausfliegt oder eben auch weiterkommt. Also ich finde, da ist echt alles möglich und das sind für mich klasse, spannende Duelle.
Ja.
Aber ist ja noch ein bisschen vor uns, ne?
Ist ja noch ein bisschen vor. Da kommt dann natürlich auch noch mal was von uns, liebe Leute. Ich habe schon Fragen bekommen, ob wir jetzt wöchentlich weitermachen. Wöchentlich erstmal nicht. Natürlich auch abhängig, was so passiert bei den Vereinen. Wenn jetzt Setien plötzlich entlassen wird, dann kann man da noch mal gucken.
Ja.
Aber so wird es jetzt diese Woche nochmal eine generelle Rückschau auf die Saison geben und dann vor der Champions League, vor dem Comeback natürlich auch nochmal ein Thema. Ich gucke nochmal Segunda Division, da ist jetzt nichts Neues passiert, da wird heute erst am Montagabend gespielt. Cádiz und Huesca waren ja schon sicher aufgestiegen und den dritten Aufstiegsplatz wird ja in Playoffs ausgespielt. Da sind jetzt Almeria, Girona, Zaragoza und Fuenlabrada haben die besten Karten. Wobei Almeria, Girona und Zaragoza sind sicher dabei.
Genau, nur genau.
Fuenlabrada und Elche.
Und Rayo kann es noch schaffen. Also auch noch. Fuenla, Elche und Rayo spielen quasi oder machen den letzten Playoff-Kandidaten unter sich aus. Und dann spielen die Plätze 3, 4, 5, 6 quasi ein Halbfinale und Finale, wie man es aus der englischen zweiten Liga auch kennt. Ich bin mir nur nicht gerade sicher, ob es mit Hin- und Rückspiel ist oder auch nur ein Spiel. Da bin ich jetzt überfragt. Bisher war es nämlich Hin- und Rückspiel, aber kann natürlich sein, dass es auch wieder nur ein Spiel ist wegen Corona. Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt, aber ja, das ist quasi die letzte ausstehende Frage. Alles andere ist geklärt und der Abstieg ist natürlich, da muss man ganz kurz drauf eingehen, denn Deportivo La Coruña kann in die dritte Liga absteigen, wenn sie nicht gewinnen. Also die sind aktuell 19. Das ist der letzte Abstiegsplatz und die brauchen unbedingt einen Sieg. Wenn ich das richtig sehe, sonst sind sie abgestiegen.
Vier Teams kämpfen da noch um zwei Plätze oder eben die zwei Plätze, um in der Liga zu bleiben. Numancia und Deportivo gerade auf den Abstiegsrängen und Albacete und Lugo mit jeweils 49 Punkten. Tja.
Und gegen wen spielt Deportivo das letzte Spiel? Ausgerechnet gegen Fuenlabrada, die eben in die Playoffs wollen. Also ein richtig, richtig schweres Spiel und eben die Mannschaft, die verliert, verpasst höchstwahrscheinlich das Ziel, ne? Oder halt ein richtig, richtig...
Weil die vier Absteiger gehen alle direkt runter. Die Aufsteiger aus der dritten Liga, die haben ja nur, ich glaube, 16 Teams kämpfen da um vier Plätze in nochmal Playoffs. Das ist ein bisschen komplizierter, aber Depor sollen sich mal zusammenreißen.
Ja, sage ich aber auch. Also, das wäre bitter. Also Deportivo... Natürlich schon schade, dass die nur in der zweiten Liga spielen. Die gehören natürlich in die erste Liga, keine Frage. Aber der Abstieg, der abermalige, wäre brutal. Also das ist so ein, fast schon ein bisschen FCK-mäßig, könnte man das zusammenfassen. Ne? Ehemaliger Meister und alles und dann jetzt
die hier. Die Vergleiche sitzen bei dir immer wieder.
Ja, ich hätte noch einige, aber die passen jetzt hier nicht. Die sprengen den Rahmen. Ich wollte nämlich Celta Vigo hätte ich jetzt mit Werder Bremen verglichen. Ja, wenn wir schon bei Vergleichen sind. Also passt auch gut, finde ich. Naja, gut. Kleiner Exkurs nach in die Segunda.
Ja. Wichtig, die neue Saison soll wohl am 12. September beginnen, da an dem Wochenende. Dann vielleicht auch nicht gleich für die Europa-Teilnehmer, sprich Champions in Europa League, wenn da Teams weiterkommen ins Halbfinale, Finale, dann könnten die auch erst ein, zwei Wochen später machen. Also vielleicht die neue Saison ohne den Meister Real Madrid, wenn der ins Finale in Lissabon einzieht.
Ist das so?
Nein. Mein Finaltipp bleibt dabei Bayern gegen Atletico.
Das ist doch mein Finaltipp, dass du
wieder. Nö, hab ich aber auch schon.
Abgeschrieben von mir.
Nee. Abgetweetet.
Ja. Schauen wir mal, ob das so kommt, was sich noch tut, wer sich noch verletzt, welcher Trainer wo an der Seitenlinie sitzt. Also, gut, die sind alle fest im Sattel, aber außer der vom Barca.
Außer der vom Barca.
Ja, nee, der hat sich jetzt gerettet. Glaube ich. Ja. Fast schon fürchte ich.
Bis zur Champions League.
Ja, genau.
So, Herrschaften, 380 Spiele liegen hinter uns. Eine sehr lange, sehr dramatische Saison, auch eben wegen Corona und der langen Ungewissheit, was wird. Und ich auch nicht mehr im Stadion. 45 Folgen Tiki-Taka waren das bisher. Es geht natürlich weiter. Jetzt, wie gesagt, es kommt noch die Rückschau auf die Saison. Da auch gerne dann eben mit euren Fragen. Natürlich ist manches klar, wie Spieler der Saison, Tor der Saison, Elf der Saison, das werden wir alles schon mal vorbereiten. Aber wenn euch sonst irgendwas interessiert, die Meinung zu Granada oder Getafe oder warum Espanyols Abstieg verdient ist, was auch immer, fragt es uns gern auf Twitter und Instagram. Da heißt der Account jeweils tiki-taka-pod. Da könnt ihr uns gern bombardieren oder auch eben privat an NilsKern17 oder Alex Tröger auf Twitter. Also immer her damit, dann nehmen wir das die Tage noch auf.
Genau. Irgendwas? Ja, ich würde mich freuen über ganz, ganz viele Zuschriften natürlich. Besonders mit Hinweisen, was ihr so hören wollt in der letzten Folge. Also klar, wir werden da ein paar Tiki-Taka-Awards vergeben. Aber die könnt ihr uns vorab auch gerne zukommen lassen. Also schickt uns gerne euer Team der Saison. Mhm. Gerne natürlich auch abseits von Real und Barca. Wobei gut, gerade von Barca haben es wahrscheinlich nicht so viele Spieler verdient, im Team der Saison zu stehen. Aber natürlich würden wir gerne eure La Liga-Teams der Saison vorab sehen. Wir werden da, glaube ich, auch den einen oder anderen dann retweeten, logischerweise. Mhm. Von daher, ja, schreibt uns da fleißig, gibt uns Ideen für unsere Awards. Also wir werden das Tor der Saison küren, den Spieler der Saison, die Mannschaft der Saison. Vielleicht fällt uns noch was ein. Ihr könnt auch Vorschläge machen. Genau. Und dann hören wir uns wahrscheinlich wieder am Freitag, oder?
Ja, sowas, Donnerstag. Mal gucken, das müssen wir nochmal genauer schauen.
Genau, Freitag, Samstag, irgendwie sowas.
Zeit her. Ja. Wir nehmen auch gerne Lob an und lesen mal wieder Komplimente vor. Also falls ihr fandet, dass Tiki-Taka, dass wir das ganz gut gemacht haben und dass Tiki-Taka unbedingt auch es weitergeben soll, auch 2020, 2021, dann schreibt uns das gerne mal. Ne? Ein bisschen. Ja. Dann haben wir auch noch ein Dessert oder so. So, hat geschmeckt, diese 45. Folge. Wir hören uns dann die Tage wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir waren Tiki-Taka, euer La Liga-Podcast bei meinsportpodcast.de. Ja, Alex, bis dann, ne?
Bis gleich, bis später. Ja. Bis zum nächsten Mal. Hasta la próxima.
Y hala Madrid.
Tiki-Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.